Andreas Speitz, Journalist und Buchautor, der sich mit der radikalen Rechten in Europa beschäftigt. Wie war da nochmal, guten Morgen Andreas erstmal.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie dann aber nochmal die Eingrenzung? Ihr habt gesagt, wir können uns nicht um Rechtsextreme, Rechtsradikale kümmern, sondern um, wie ist da die?
Ja, wir haben das begrifflich ein wenig anders gefasst. Wir sprechen von der radikalen Rechten, um alle Spektren erreichen zu können, sowohl die rechtspopulistische Szene als auch eben die rechtsradikale Szene. Mit diesem Oberbegriff haben wir eben sozusagen einen größeren Begriff genommen, um eben nicht einzelne Gruppierungen auszublenden und nur über die rechtsradikale Szene zu sprechen in Europa oder beispielsweise über die rechtspopulistische Szene in Europa zu sprechen, weil wir gerade festgestellt haben, wir haben 14 Länder bereist und das Europäische Parlament, also einen internationalen Ort nochmal, dass es dringend geboten ist, sich wirklich genau anzuschauen, wie europaweit sich eben die radikale Rechte wirklich auf die Europawahl vorbereitet und dort große Erfolge für sich erhofft.
Ihr hattet ja jetzt mal wirklich auch Zeit, so, also in der heutigen schnelllebigen Journalismus ist das ja ein Privileg, kann man sagen, wir haben 14 Länder bereist und uns auch lang damit beschäftigen können. Was war denn für dich jetzt so eine Erkenntnis, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht erwartet? Also man sagt ja immer, goldene Morgenröte in Griechenland, Ungarn und Frankreich, die Hotspots der rechten Szene in Europa. Was würdest du dieser These entgegenstellen?
Die These würde ich gar nicht mal widersprechen wollen, aber ich habe mit Verwunderung dann doch wahrnehmen müssen, wie tiefgreifend wirklich die sozialen Verunsicherungen europaweit sind. Und das drückt sich in zwei Ebenen aus, wo man im ersten Moment denkt, wie kann das miteinander funktionieren, aber es funktioniert miteinander. Kurz gesagt, wir haben eben erleben dürfen, beispielsweise in Griechenland, wie dort wirklich die wirtschaftliche Krise enorm durchschlägt und dort definitiv der goldenen Morgenröte die Wahlerfolge gebracht hat. Gleichzeitig konnten wir aber auch beobachten in Dänemark und anderen skandinavischen Ländern, wo ich auch hingereist bin, dass dort eigentlich die Finanzkrise, die Eurokrise gar nicht so durchgeschlagen ist. Die Leute dort gar nicht Einschnitte erleben, aber durch alleine diese Angst, diese soziale Verunsicherung, auch bereit sind, dort rechtspopulistische Bewegungen zu wählen. Und das fand ich schon sehr ernüchternd zu sehen, dass alleine schon die Angst reicht, dass rechtspopulistische Parteien Erfolge haben können oder eben die Angst auch reichen kann, wie in Griechenland, aber da durchschlägt und Wirklichkeit ist und dort dann eben rechtsextreme Parteien gewählt werden können. Das fanden wir, glaube ich, mit Martin Langebach habe ich das Buch zusammengeschrieben, wirklich enorm ernüchternd zu sehen, dass da wirklich europaweit viel Bewegung nach rechts ist.
Eine Bewegung, die sich jetzt nicht unbedingt als Partei definiert, aber doch auch irgendwie eine rechte Bewegung ist, wo man sich auch wieder darüber streiten kann, wo ist die Grenze und so weiter, ist diese identitäre Bewegung, die eigentlich aus Frankreich entstanden ist, wie du gesagt hast, 2003. Was ist das für eine Bewegung und wie kann man die einschätzen?
Ja, sie kommt tatsächlich aus Frankreich. 2003 hat es die ersten Aktionen gegeben, woraus sich dann sozusagen diese identitäre Bewegung europaweit jetzt gerade versucht zu formieren. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, weil man eben sagen muss, 2003 entstanden in Frankreich und erst in den letzten Jahren sind die sehr populär geworden durch sehr große Aktionen, durch auch populistische Aktivitäten, die sie in Frankreich forciert haben. Weswegen es dann von Frankreich quasi auch bis nach Deutschland rübergeschwappt ist. Aber man muss eben genau schauen. Und bisher, das beklagen sie eigentlich auch selber, sind sie vor allem ein Internetphänomen. Sie haben sehr viele Gruppen, viele Facebook-Seiten, die sie angeben. Aber man weiß eben nicht wirklich, wie viele Menschen sich dahinter verbergen. Und da bin ich wirklich ein bisschen überrascht gewesen, wie breit in den Medien darüber berichtet worden ist. Vermutlich, weil die sehr poppig aufkommen, sehr modern erscheinen, was sie ideologisch im Übrigen überhaupt nicht sind. Ganz im Gegenteil. Sie sagen zwar, sie sind 0% rassistisch, betonen sie selber, aber 100% identitär. Wenn man sich aber genau ihre Texte anschaut, sieht man eigentlich, das ist wirklich eine Blut- und Boden-Ideologie, die dort eigentlich nur sehr poppig verpackt wird. Und dieser Pop hat zum Effekt gehabt, dass die Medien leider meines Erachtens zu unkritisch sehr breit berichtet haben und sich nicht angeschaut haben, wie viele Personen verbergen sich wirklich dahinter.
Du hast gestern das Beispiel aus Hamburg gebracht, wo dann irgendwie 17 Nasen dort waren bei dem Protest und 52 Gegendemonstranten. Also das spricht eher für dieses Internetphänomen. Aber vielleicht das Verhältnis von den Medien und den rechten Bewegungen. Das ist in dem Fall durch das poppige Auftreten sehr begünstigt worden. Wie sieht es denn, gibt es da auch andere Beispiele, wo irgendwie die Medien sich eher zurückhalten oder auch ja, mit der Medienberichterstattung eher ja, zurückhaltend sind aus verschiedenen Gründen?
Ja, wenn wir einen Europavergleich versuchen, muss man tatsächlich sagen, dass wir den Eindruck gewinnen konnten, gerade auch als wir in Griechenland und Athen gewesen sind, dass dort eine große Ratlosigkeit herrscht. Weil die Goldene Morgenröte einfach enorm rassistisch militant agiert, Flüchtlinge jagt, im Parlament in keinster Weise ihre letztendlich doch nationalsozialistische Ideologie offen propagiert, dort auslebt. Und man sieht, trotz einer kritischen Berichterstattung sinkt die Wählergunst nicht. Und das, glaube ich, ist für die Medien ein großes Problem. Wie weit soll man dann berichten? Wie weit kann man kritisch berichten? Inwieweit wird man aber eben auch Teil der PR dieser Partei? Und da ist wirklich meines Erachtens, so wie wir es wahrgenommen haben in den Tagen, eine große Ratlosigkeit. Man muss aber auch sagen, dass grundsätzlich es immer wieder große Diskussionen gibt, wie weit man über die radikale Rechte berichten soll. Auch in Deutschland kennen wir ja Auf und Abs. Gerade mit dem nationalsozialistischen Untergrund erleben wir eine große breite Berichterstattung, wo beispielsweise die alltäglichen kleinen Gewalttaten, um es mal jetzt ein bisschen zynisch zu sagen, auch schon gar nicht mehr in den Medien Platz finden. Alles ist auf diesem Prozess sehr fokussiert, aber zum Beispiel, dass gerade wieder jemand ermordet worden ist durch Rechtsextreme, hat die Polizei beispielsweise nicht mal in der Presseerklärung für nötig gehalten, darauf hinzuweisen, dass die Täter rechtsextreme Täter gewesen sind, also so einen Hintergrund haben. Und in der ersten Berichterstattung hatte ich auch den Eindruck, dass das leider auch 1:1 übernommen worden ist. Das erinnert mich wirklich genau an den nationalsozialistischen Untergrund, wo man eben auch 1:1 von Dönermorden gesprochen hat, wie es die Polizei, wie es die Ermittler getan haben und die Medien sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, ganz im Gegenteil.
Spannendes Thema medientechnisch ist ja auch immer Ungarn mit den verschiedenen Gesetzgebungen, die es jetzt dort gegeben hat, auch mit der Auseinandersetzung im Europäischen Parlament mit den Gesetzesreformen in Ungarn. Dort haben wir ja auch mit der Jobbik-Partei eine relativ starke Partei, die auch in diesem rechten Spektrum sich bewegt und die Fidesz-Partei an der Macht, auch eine konservative Bewegung, die da sicherlich auch offen für ist, praktisch keine Linke vorhanden ist. Gibt es da auch Beispiele, wie jetzt die Medien sich in so einer doch so stark dominierten Position politisch irgendwie verhalten können und dann noch mit diesem legalen Rahmen, der sehr eng ist?
Ja, der Rahmen ist dort enorm eingeengt worden, wenn man nicht sagen will, dass dort eigentlich die freie Meinungsveröffentlichung enorm beschränkt worden ist. Hier habe ich das Gefühl, aber das sage ich jetzt auch mit aller Vorsicht, dass man versucht, von unten eine andere Berichterstattung zu entwickeln. Aber das ersetzt keine, sage ich mal, großen öffentlich-rechtlichen Sender. Da muss man sich keine Illusion hingeben. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Regierungspartei genau dort in Häkchen dazwischen geschlagen hat, weil sie die kritische Berichterstattung stoppen wollte. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass das Europäische Parlament beispielsweise, das auch massiv kritisiert hat und dort auch wirklich nach der Rechtsstaatlichkeit des Staates schon mittlerweile fragt.
Vielleicht dann gehen wir doch gleich mal zum Europäischen Parlament hin. Eine Charakteristika, dass sich viele der rechten Parteien auch teilen, ist diese Kritik an der EU. Sie sagen nicht Kritik an Europa, Kritik an der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz sitzen da aber auch 35 Abgeordnete in dieser Fraktion und bis zu 20 freie Abgeordnete, wo man es ist schwierig, mit den Zahlen umzugehen dort. Aber wieso sitzen die denn überhaupt im Europäischen Parlament, wenn die diese Institution doch völlig ablehnen?
Ja, man könnte glauben, das sei inkonsequent, aber ist es leider nicht. Sie versuchen dann sozusagen im Parlament das Parlament zu beseitigen. Und sie nutzen dann natürlich zwei Ebenen ganz massiv aus. Das eine ist, sie können die EU-Gelder abgreifen durch den Mandatsstatus, dass sie eben gewählt worden sind. Und sie können natürlich auch das Rederecht dort ausnutzen, um gegen die EU massiv Stimmung zu machen. Und das tun sie eben auch. Und da sind sie auch alle gleich. Es gibt natürlich bei den Zahlen, die du gerade genannt hast, den Abgeordneten große Unterschiede. Keine Frage. Aber sie haben drei Punkte, wo sie immer d'accord sind. Das ist die massive Kritik an der Europäischen Union. Das zweite ist tatsächlich auch immer wieder die massive Kritik an der Einwanderung und in den letzten Jahren ganz verstärkt auch eine massive Anfeindung von Sinti und Roma, was mittlerweile auch zur Folge hat, dass in den letzten Jahr beispielsweise im Europäischen Parlament eben auch dort die Sitzungsleitung ganz oft intervenieren musste, weil dort enorm rassistische, antiziganistische Sprüche gefallen worden sind und auch Anfeindungen verbalster Art gelaufen sind, was tatsächlich auch das Europäische Parlament in Gänze dann doch schon erschrocken hat.
Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Wahl, die nächstes Jahr im Europaparlament stattfinden wird. Es ist ja die 5%-Hürde jetzt mittlerweile auch gefallen für das Europaparlament. Also das Argument, dass viele Fraktionen eine Regierung lähmen würden, gilt im Europäischen Parlament nicht, weil keine Regierung da ist sozusagen und es viele Fraktionen gibt. Deswegen ist das abgeschafft worden. Was siehst du da aufziehen für 2014? Wird es da eine große Veränderung geben?
Also wir waren in 14 Ländern und in allen 14 Ländern sind mehrere radikal rechte Bewegungen und Parteien dabei, sich auf diese Wahl vorzubereiten. In Deutschland zurzeit die NPD und die neu gegründete Partei Die Rechte von Christian Worch, einem militanten Neonazi, der auch nichts dagegen hat, dass man ihn als Neonazi bezeichnet, gegründet worden gerade. Tatsächlich haben sie alle eine große Hoffnung und wir befürchten leider auch, dass im nächsten Europaparlament mehr radikal rechte Abgeordnete sein werden.
Okay, dann lassen wir es mal dabei. Ich sage vielen Dank. Du hast ein Buch geschrieben. Sag noch mal, wo man das überhaupt kriegen kann.
Na, hier in dem Szene-Buchladen. Und der Titel heißt Europas radikale Rechte. Und zusammen mit Martin Langebach habe ich das gemacht.